Also zunächst einmal muss man sagen, dass Deutschland ein Staat der großen Koalition ist. Das wird aus Schweizer Perspektive oft übersehen. Aber die Tatsache ist, dass Deutschland ein Entscheidungssystem hat, in dem der Bundestag Gesetze entscheiden muss. Und besonders wichtige Gesetze müssen im Bundesrat, also das, was wir hier den Ständerat nennen, entschieden werden. Und dieser deutsche Ständerat ist oft parteipolitisch ganz anders zusammengesetzt als der Bundestag. Und deshalb gibt es bei großen Reformen immer die Notwendigkeit, faktisch eine große Koalition zwischen den wichtigen Parteien zu schmieden. Das wird häufig übersehen, weil man über das Getümmel im Bundestag, also dem deutschen Nationalrat und den dort zum Teil sehr polemisch geführten Debatten vergisst, dass hinter der Tür dann viel verhandelt und abgestimmt wird. Es liegt nahe, dass wenn diese Jamaika-Koalition nicht funktioniert, dann muss es eine große Koalition geben, wenn die Akteure nicht bereit sind, das Wagnis einer Minderheitenregierung wie in Skandinavien einzugehen. Die Frage ist, wenn man sich der Idee der Neuwahlen verweigert, weil es ja relativ eindeutig ist im Moment, dass diese Neuwahlen zu genau denselben Ergebnissen oder fast denselben Ergebnissen führen würde wie die letzte Wahl vom September. Und dann sind wir genau wieder auf Punkt Null. Und dort stellen sich genau wieder dieselben Probleme. Und deshalb ist es auch naheliegend, dass jetzt die Sozialdemokraten anfangen, sich umzuorientieren. Weil wenn sie das jetzt nicht tun, sind sie vielleicht dann in 3 Monaten dazu gezwungen. Und dort klingt es dann noch viel unglaubwürdiger, weil man sagt, weshalb habt ihr überhaupt noch eine Neuwahl vom Zaun gebrochen, wenn ihr dann zum Schluss doch in eine große Koalition geht. Das sind einfach Regierungsbildungszwänge und sind etwas ungewohnt noch für Deutschland, wo das einfacher war in der Vergangenheit. Aber die Welt ändert sich.
Die Welt ändert sich auch in einem anderen Land, das jahrzehntelang von einer großen Koalition beherrscht wurde, nämlich Österreich, wo es jetzt eine Verschiebung höchstwahrscheinlich geben wird. Also die Sozialdemokraten fallen raus aus der Regierung, die ÖVP, die konservativ-rechte Partei macht eine Koalition mit der FPÖ, der äußerst rechten Partei. Das gab es ja schon einmal vor 16 Jahren. Damals führte das zu großen Protesten. In Wien gingen Tausende auf die Straßen und die EU verhängte sogar Sanktionen gegen diese Regierung. Jetzt scheint es ein klarer Fall ohne große Proteste. Warum?
Würde die EU wegen jeder rechtspopulistischen Partei in der Regierung ähnliche Sanktionen ergreifen, hätte sie jetzt in einigen Fällen in Osteuropa einiges zu tun. Und sie hat auch gelernt, dass diese Sanktionen von 2000, 2001 eher ein Rohrkrepierer waren und ihr eher geschadet haben. In Österreich mit allergrößten Verärgerung über alle Lager hinweg auch notiert worden ist, dass sich hier jemand in die inneren Angelegenheiten des Landes von außen einmischt. Und Bezugspunkt in Europa ist immer der Nationalstaat, nicht die EU, auch in den EU-Mitgliedsländern. Da hat die EU auch gelernt, dass sie davon tunlichst die Finger lassen sollte. Was wir jetzt in Österreich haben, ist einfach ein normaler Regierungsbildungsprozess zwischen den zwei großen Parteien. Die FPÖ, die man auch im internationalen Vergleich als rechtspopulistisch klassifizieren würde, hat sich zumindest in den Thematiken oder in der Rhetorik sehr gemäßigt. Herr Strache, der Führer dieser Partei, hat sozusagen Kreide gefressen. Und auf der anderen Seite hat Herr Kurz, also Vertreter der ÖVP, das Pendant zu unserer CVP, hat viele Anliegen der FPÖ und FPÖ-Wähler aufgenommen, selber vertreten und damit auch ein Stück weit droht der FPÖ, das Wasser abzugraben.
Wenn wir die Situation in Deutschland anschauen und auch die Situation in Österreich, da wird etwas anderes deutlich. Rechtspopulisten haben zugelegt in den letzten Jahren und große Verliererin ist in beiden Fällen eigentlich die Sozialdemokratie. Das ist nicht nur ein Phänomen in Deutschland und Österreich, sondern im ganzen westlichen Europa. Warum geht es der Sozialdemokratie so schlecht? Oder warum gibt es da dann auch noch Ausnahmen, wie in Britannien, wo die Labour unter einem äußerst linken Führer jetzt zugelegt hat?
Das ist so aus dem Stand schwierig zu sagen. Zunächst einmal ist der Niedergang der Stimmenanteile für die sozialdemokratischen Parteien ja nicht der einzige Niedergang. Auch die bürgerlichen Parteien verzeichnen ja massive Rückgänge, vor allem die großen Massenintegrationsparteien, die Volksparteien. Und dahinter stehen Veränderungen des Wählermarktes. Die Bürgerinnen und Bürger sind immer weniger eingebunden in soziokulturelle Milieus, wie man das nennt, also so ins Arbeitermilieu, ins katholische Milieu, ins Gewerbemilieu, wo man wusste schon, was man zu wählen hatte und wie man zu wählen hatte, ohne lang nachzudenken. Das löst sich alles auf. Es wird sehr viel individualisierter und damit kommen die Wählermärkte in Fluss. Nichts ist mehr so sicher wie früher. Und Parteien, die jetzt neue Themen bearbeiten, haben eine Chance, unter diesen geänderten gesellschaftlichen Voraussetzungen Stimmen zu kriegen. Und dann gibt es auch Protestentwicklungen, wenn James Corbyn in Großbritannien so große Erfolge einsackt, dann hat das auch viel damit zu tun, dass gerade junge Menschen von der Politik andere Visionen verlangen. Eine große Alternative und das macht Corbyn, indem er einfach das Programm der 60er Jahre ausgräbt, das dann doch erstaunlich sympathisch für die neuen Wähler ist. Aber was dahinter steht, ist eigentlich ist eher so die Entwicklung, dass man heute Stimmen dort bekommen kann, wo man sich als die gänzlich neue Kraft profiliert, die ein neues Programm hat, die nicht mit der alten Politik mitmacht und nicht mit den alten Volksparteien. Und Macron in Frankreich ist ein anderes Beispiel, der genau auf derselben Tastatur arbeitet. Und Trump in den USA ist auf der rechten Seite genau ein Beispiel, wie man sich durch das Absetzen von den alten Parteien, von der alten Klasspolitik neue Wählerstimmen holt. Und das passiert überall und da hat nämlich die SP genauso wie die christdemokratischen Parteien und genauso wie die traditionellen konservativen Parteien das Nachsehen, weil sie eben die Vertreterinnen der Vergangenheit sind.
Also würde es zum Beispiel auch der Sozialdemokratie in der Schweiz nützen, sie würde auf völlig neue Themen setzen oder ein Parteiprogramm aus den 60er Jahren wieder auszugraben?
In der Schweiz haben wir ja die eigentümliche Konstruktion, dass die SP die entgegengesetzte Partei zur SVP ist. Und davon profitiert sowohl die SVP wie die SP, weil wenn die SVP etwas sagt, kann man sicher sein, dass die SP gleich das Gegenteil sagen wird. Und das schafft natürlich eine Orientierung im politischen Raum und eine klare Profilierung. Und da kann die SP eigentlich ganz froh über die SVP sein. Insofern ist ihr der Zwang zur programmatischen Innovation nicht so groß, weil alle, die sich ganz eindeutig als Nicht-SVP verstehen, schon einmal ganz große Sympathien für die Nicht-SVP-Partei SP hat. Wie das inhaltlich aussieht, ist eine andere Frage, weil die SP natürlich schon lange nicht mehr eine Arbeiterpartei ist. Und sie richtet sich an die Mittelschichten, an die oberen Mittelschichten, an die gut qualifizierten Mittelschichten. Ob da jetzt so die altbackenen Programme der 60er Jahre wirklich so verfangen, ist eine Frage, die für mich sehr offen ist. Aber die Notwendigkeit, das sozusagen argumentativ zu vertreten, muss die SP gar nicht eingehen, solange sie die SVP hat.